wenn ich morgens aufwache und mir geht's schlecht und ich sage mir und mein Team spricht von, oh, jetzt kommt ein voller Ironman und auch der Marathon hinten raus und weißt du eigentlich, wie weit es ist? Ja, das baue ich mir ja so im Kopf auf. Und wenn wir das mit einer gewissen Leichtigkeit da rangehen und sagen, ja, jetzt gehen wir ein bisschen schwimmen, dann gehen wir radeln, dann kommt noch ein Läufchen, das klingt schon nicht mehr so weit. Und das ist, wie ich damit umgehe. Also ich bin ein absoluter Fan von Leichtigkeit.
Stell dir vor, du wachst morgens auf und vor dir liegen nicht nur 5 oder 10 Kilometer, sondern ein kompletter Ironman. Und das nicht nur heute, sondern auch morgen, übermorgen und für die nächsten 4 Monate. Jeden einzelnen Tag. 120 Triathlon-Langdistanzen in 120 Tagen. Was für die meisten von uns wie ein absoluter Fiebertraum klingt, ist für meinen heutigen Gast schon fast normal. Er ist Abenteurer, Extremsportler, Ausdauerweltmeister und wird in Mexiko auch der deutsche Forrest Gump genannt. Die Rede ist natürlich von Jonas Deichmann. Jonas hat die Welt umrundet, Kontinente durchquert und Grenzen verschoben, von denen die meisten sagen würden, das ist doch körperlich unmöglich. In dieser Folge wollen wir hinter die Schlagzeilen blicken. Wir sprechen nicht nur über die krassen Ergebnisse, sondern über das Wie. Woher kommt die mentale Härte, wenn der Körper eigentlich schon lange Stopp schreit? Wie plant man solche monströsen Umfänge, ohne dass der Körper kapituliert? Und was können wir HobbyläuferInnen von so einem Menschen lernen, wenn wir vor unserem eigenen unmöglichen Ziel stehen? Bleibt dran, denn die Antworten darauf gibt's gleich. Ich bin Elliot und damit let's go! Lieber Jonas, ich heiße dich herzlich willkommen im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
Hallo, ja, freut mich sehr dabei zu sein. Mir geht's super, bin gerade hier auf Mallorca zum Überwintern, also fleißig am Radeln, am Laufen, am Schwimmen und in der Vorbereitung fürs nächste Projekt, also alles super.
Man darf schon gespannt sein, also das habe ich schon gesehen, da so auf Insta klang es mir schon so, als ob du gerade schon an was Neuem arbeitest. Ja, ich natürlich ganz, ganz viel gespitzelt, aber ich weiß noch nicht, worum es geht. Mal schauen, ob du das im Laufe der Folge revealen wirst oder noch nicht.
Also es ist noch streng geheim, ich gebe es aber nächste Woche bekannt.
Cool.
Und so viel vorweg, es wird wieder ein ganz, ganz großes Abenteuer, was mehrere Monate dauert.
Oh ja, dann nichts anderes sind wir ja von dir gewohnt, ne? Sonst wären wir wahrscheinlich enttäuscht, wenn es nicht wieder was Krasses wird. Cool. Ja, ich habe schon gesehen, dass du auf Mallorca bist. Das Wetter sieht traumhaft aus. Du bist ja ein großer Abenteurer. Hattest du die Woche schon irgendwelche Abenteuer, von denen du uns berichten kannst? Ich meine, es ist Donnerstag, da könnte bei dir schon das eine oder andere drin gewesen sein.
Das ist absolut richtig. Ich habe letztes Wochenende über 3 Tage einmal das Tramuntana-Gebirge komplett durchquert. Zu viert haben wir das gemacht. Also gibt es den GR 221, das ist so ein Weitwanderweg, der von dem westlichen Ende einmal quer über die Insel führt. Das sind 149 Kilometer mit fast 7000 Höhenmetern gewesen.
Boah.
Und wunderschön, also wirklich kleine Gebirgspfade, ständig hoch und runter mit tollen Buchten, tollen Gebirge. Und das sind wir in 3 Tagen gerannt. Also der letzte Tag waren 55 Kilometer und genau, am Montag war dann Ruhetag und Dienstag dann ging es dann schon wieder los mit dem Training.
Und hast du dann in der kurzen Zeit nach dem Wochenende dich wieder komplett recovern können oder ist dein Körper das dann einfach, also fällt es deinem Körper einfach leichter, weil er eben so extreme Leistungen gewöhnt ist?
Also ich würde jetzt mal behaupten, dass ich die letzten 10 Jahre wahrscheinlich mehr Grundlagen-Ausdauersport gemacht habe als jeder andere Mensch. Und das ist meine große Stärke, die Regeneration. Ich bin nicht der Schnellste, darauf kommt es auch überhaupt nicht an bei dem, was ich mache. Und von so einem langen Lauf oder auch einem 3-tägigen langen Lauf im Grundlagenbereich, in meinem Tempo, da bin ich einen Tag später regeneriert. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt am Tag darauf irgendwelche Intervalle machen könnte, aber so für mein normales Training, also ich mache dann einen Tag ein bisschen locker Sport und dann bin ich auch wieder im normalen Training drinne. Das Einzige ist jetzt mit Intervallen warte ich dann einfach so 3-4 Tage nach so einem bisschen größeren Belastung und dann läuft es auch wieder.
Okay, ja, da läuft es, also du dann auch, ja. Nicht schlecht. Ist natürlich total spannend, schon mal zu wissen, dass bei dir es sowieso nicht auf die Schnelligkeit ankommt. Das ist ja auch ein großer Punkt, diese Grundlagenausdauer, aber dafür ins komplette Extrem getrieben. Bei dir ist ja irgendwie auch, glaube ich, das, was uns alle so fasziniert. Und ich freue mich schon darüber, jetzt ein bisschen mehr mit dir sprechen zu dürfen und da auch vielleicht mal ein bisschen so hinter die Kulissen der Extremleistungen blicken zu dürfen. Weil wir wollen natürlich mehr von dir erfahren und auch ja, irgendwie auch erfahren, wie schaffst du das alles? Und vielleicht im Idealfall auch ein bisschen was von dir lernen und uns vielleicht sogar für unser eigenes Training mitnehmen. Das wäre so natürlich der Best Case. Deshalb, ja, lass uns gerne mal anschauen, was vielleicht auch für Grundvoraussetzungen du da selber mitbringst. Also mittlerweile ist dein Körper das ja alles schon gewohnt. Aber irgendwo musst du ja auch gestartet haben. Deshalb vielleicht erstmal die erste Frage, wie bist du denn überhaupt zu dem Abenteurer geworden und dem Extremsportler geworden, der du heute bist?
Also es ist ein bisschen auch in meiner DNA, beziehungsweise wie ich aufgewachsen bin. Ich komme aus einer sehr abenteuerlichen Familie. Mein Opa war zum Beispiel Schlangenfänger in Westafrika. Und cool. Das macht natürlich was mit einem, wenn man da als kleiner Junge zu Besuch ist und sieht, wer dort in Westafrika im Urwald lebt. Und ich bin früher Radrennen gefahren. Und Radrennen, also gerade Straßenrennen, ist eine Sportart, wo man dann auch als 15-, 16-Jähriger schon über 20 Stunden pro Woche mit viel Disziplin trainiert. Also es ist definitiv was, wo ich von jungen Jahren schon dabei war. Habe da im Studium im Ausland studiert in ein paar verschiedenen Ländern und bin da einfach ganz, ganz viel gelaufen, geradelt. Und dann habe ich mit diesen Kontinentalquerungen auf dem Fahrrad begonnen. Also ich komme ursprünglich vom Fahrradfahren und bin der festen Überzeugung, dass auch daher dieser große Motor kommt. Weil beim Laufen, ja, man kann natürlich mehrere Marathons hintereinander laufen, aber selbst im Training, ja, es gibt ja wenig Läufer, die jetzt, also 20 Stunden laufen die Woche trainieren, ist schon ziemlich viel.
Ja.
Beim Radfahren im Grundlagenausdauerbereich, für das, was ich mache, ist 20 Stunden nichts. Also da habe ich grundlegend mehr trainiert. Und ich bin es von meinen Projekten auch gewöhnt, über 50 Stunden pro Woche zu trainieren oder Sport zu machen. Und das ist natürlich einfach dieser große Motor Grundlagenausdauer, den ich mitbringe. Und der ist natürlich aufs Laufen auch übertragbar.
Ja, total. Das heißt, für dich war Radsport immer das Erste. Also das war das, womit du auch schon als kleiner Junge dann angefangen hast. Und später erst kam das Laufen. Wann kam das Laufen ungefähr? Oder auch vielleicht auch das Schwimmen? Ich meine, du bist ja Triathlet.
Also Radfahren war immer meine Hauptdisziplin. Laufen aber war immer dabei. Also wenn du auch in der Jugend, wenn du Radrennen fährst, im Winter liegt im Schwarzwald Schnee. Das heißt, auch da geht man dann 2-3 Mal die Woche lange laufen. Und meine ersten Projekte waren Radfahren, aber ich war immer auch ein ganz anständiger Läufer und habe das auch immer regelmäßig gemacht. Mein erster wirklich richtig, richtig langer Lauf, der kam dann 2020. Ich habe 17, 18 und 19 jeweils Fahrradweltrekorde aufgestellt, habe die schnellste Eurasien-Durchquerung, dann die Panamerika, dann vom Nordkap nach Kapstadt jeweils in Rekordzeit und wollte dann was anderes machen als jetzt nur Radfahren, neue Herausforderungen und habe dann gedacht, ja, machen wir einen Triathlon. Und zwar einmal um die Welt, hat noch keiner gemacht. Ja. Und da bin ich dann einmal quer durch Mexiko gerannt, das waren knapp über 5000 Kilometer in 117 Tagen.
Ja.
Mit Anhänger im Gepäck hinter mir hergezogen. Und das war so, ja, für mich das erste richtig große Laufprojekt. Und seitdem habe ich einfach großen Gefallen daran gefunden, nicht nur eine Sportart zu machen, sondern das Ganze zu kombinieren. Habe vor 3 Jahren eine Doppelquerung der USA gemacht, wo ich dann auch unter anderem von Los Angeles nach New York gerannt bin und dann natürlich jetzt vor 1,5 Jahren die 120 Ironmans in 120 Tagen. Und ja, das am Ende muss ich sagen, dass die Ausdauer ist ähnlich bei den Sportarten, die bringe ich mit. Was natürlich dann spezifisch ist, sind die vor allen Dingen die Muskeln, die Gelenke. Und da habe ich mittlerweile von meinem Körper auch dran gewöhnt.
Okay, ja, also da an der Stelle kann man auf jeden Fall auch die Netflix-Doku zu deiner, ja, deiner Welt-Tournee, kann man es vielleicht nennen, empfehlen. Da sieht man ja dann auch ganz, ja, ganz klar so, okay, jetzt kommt diese Laufetappe, die ist schon nochmal anders als das Radfahren, weil dein Körper, ja gut, das halt dann doch nicht auf dem Level vielleicht gewöhnt war, wie das Radfahren schon all die Jahre vorher. Aber ja, krass, dass du dich so schnell reingefunden hast.
Und man muss einfach auch ganz klar sagen, beim Laufen, wenn man jetzt, ich bin ja damals mehr als einen Marathon im Schnitt gelaufen.
Ja.
Ich bin vorher 7 Monate gar nicht gelaufen.
Ja,
ich bin
stimmt.
Ja nur geschwommen und geradelt. Und also von der Ausdauer her ist mit dem, was ich mitbringe, ein Marathon am Tag nicht viel, aber es ist eine komplett andere Belastung.
Ja.
Und das ist einfach so dann die ersten Marathons, da sind dann natürlich die Muskeln, die sind das einfach nicht gewöhnt. Also
klar,
kann man auch ganz klar sagen, Radfahren und Laufen sind für muskulär komplett andere Belastungen. Und da geht es dann darum, sich nicht zu verletzen, sich dran zu gewöhnen. Und dann wird es auch irgendwann besser.
Ja, das hat man ja auch schön gesehen. Du hast es am Ende durchgezogen und ja, mit Bravour abgeschlossen, dieses Projekt. Und auch die anderen sind dir ja alle gelungen. Deshalb scheint dein Körper ja auch dieses Adaptieren dann relativ schnell hinzukriegen. Das ist ja auch schon mal eine gute Voraussetzung. Ich meine, das Körperliche ist das eine. Das andere, was man ja auch ja sieht, wenn man das so ein bisschen verfolgt, dann auch in den Videos, die du dazu gepostet hast und so zu den ganzen Abenteuern, nenne ich es jetzt mal, die andere Seite ist ja auch die Planung. Das muss ja ein organisatorischer, so ein wirklich Mammutaufwand sein, um dann auch die Verpflegung zwischendurch hinzukriegen, um die Routen zu planen. Wenn du das jetzt einteilen müsstest, so dein Erfolg in, weiß ich nicht, einen prozentualen Aspekt, wie viel würdest du sagen, entsteht wirklich dann mit deinem Körper auf der Straße währenddessen und wie viel ist eigentlich vorherige Planung, so damit es am Ende auch zu einem Erfolg wird?
Es ist schwierig, da einen Prozentsatz dahinter zu setzen, denn am Ende muss alles passen. Wenn der Körper nicht mitspielt, dann verletzt man sich, wenn man 5000 Kilometer rennt. Das ist ganz einfach. Und wenn die Planung aber nicht funktioniert, dann überlebe ich das tatsächlich nicht, weil ich dann einfach in Sibirien im Winter auf dem Fahrrad und du hast dich bei der Ausrüstung vertan. Das ist fatal. Und man braucht definitiv beides. Man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen den Projekten. Wir haben gerade jetzt über den Triathlon einmal rund um die Welt gesprochen, der vor allen Dingen ein ganz, ganz großes Abenteuer ist. Genauso habe ich aber auch 120 Ironmans in 120 Tagen gemacht vor anderthalb Jahren, was natürlich ein absolutes Hochleistungssportprojekt ist. Ja. Und bei beiden muss ich sagen, die Vorbereitung, die Logistik, das muss alles passen. Ich habe natürlich ich habe keinerlei Vorerkrankungen, ich habe nie eine richtige Verletzung gehabt. Also ich bringe da schon gute Sachen mit und muss trotzdem ganz klar sagen, ich habe körperlich und jetzt sage ich mal genetisch bedingt sicherlich sehr, sehr gute Werte und gute Voraussetzungen, aber da bin ich nicht der einzige Mensch auf der Welt. Also ich habe definitiv nicht irgendwas jetzt den höchsten je gemessenen VO2 Max oder was es da nicht alles gibt. Das habe ich nicht. Ich habe gute Werte, aber auch nichts Außergewöhnliches. Was für mich der mit Abstand wichtigste Punkt ist, ist der Kopf, der Mindset und die Haltung. Die Haltung, wenn Krisensituationen kommen. Wie gehe ich damit um, wenn ich an Tag 5 von 120 den übelsten Muskelkater meines Lebens habe und kaum noch laufen kann und weiß, 115 Langdistanzen kommen noch. Wie gehe ich damit um, wenn ich eine Lebensmittelvergiftung in der Sahara habe und weitermachen muss? Wie gehe ich damit um, wenn ich einen Hexenschuss habe und weiß, ich mache jetzt einen Ironman an dem Tag und am nächsten wieder? Und das ist, ja, man braucht dafür den Körper, aber vor allen Dingen ist es der Kopf, der da entscheidet, wie geht es weiter. Und ich sage immer gerne auch, der Körper, den ich heute habe, der ist ja ein bisschen Talent, aber viel, viel mehr Konsequenz und Disziplin über viele, viele Jahre. Also ich habe diesen großen Motor heute, weil ich über viele, viele Jahre konsequent dran war. Und da sind Dinge wie Leidenschaft für das, was ich tue, Optimismus, die positive Grundhaltung, wie geht man mit Rückschlägen um, das sind die am Ende wichtigsten Faktoren.
Ja, total spannend, das so zu hören, weil ich glaube, viele assoziieren vielleicht auch Abenteuer mit so ein bisschen Impulsivität, also so sehr impulsgetrieben zu sein. Aber du klingst ja jetzt wie ein total disziplinierter Mensch. Also ist nicht, dass das auch nicht koexistieren kann, aber es klingt ein bisschen wie das Gegenteil von impulsiv, ne? Würdest du sagen, das ist dann auch eigentlich alles Disziplin, was man dann am Ende auch sieht? Also vielleicht ist die Idee für so ein crazy Abenteuer vielleicht was Impulsives, aber alles danach ist dann einfach Disziplin und auch durchgeplant und ja, eigentlich Struktur, ne?
Also Impulsivität ist der falsche Begriff, auch wenn es sehr nah in diese Richtung geht, denn man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Optimismus und Naivität. Naivität heißt, man macht einfach, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass, ja, das funktioniert, wenn jetzt jemand mal sagt, hey, ich möchte mal meine Großeltern besuchen, wohnen 300 Kilometer weg, da renne ich jetzt hin oder da radel ich jetzt hin. Ist alles in Deutschland, da gibt es keine großen Gefahren, da sage ich, du einfach machen, und ja, passt. Ja. Wenn du im Winter nach Sibirien gehst oder durch die Adria für 500 Kilometer schwimmst oder durch den Kontinent rennst und du bist impulsiv, das ist massiv gefährlich, muss man ganz klar sagen. Also die wirklich großen Abenteuer, die ja in die Arktis gehen, die auf einen 8000er klettern, die solche Projekte machen, die sind nicht impulsiv, sondern das ist massiv kontrolliert, vorbereitet, Planung, das ist rational. Das Entscheidende, und das wird ein bisschen vielleicht mit impulsiv missverstanden, ist, die große Fähigkeit eines Abenteurers ist, dass nicht alles planbar ist. Also du planst alles, was du kannst. Du belegst dir vorher jedes mögliche Szenario, was falsch gehen kann. Und trotzdem weißt du, der beste Plan funktioniert nicht. Und wie gehst du damit um, wenn der Plan nicht funktioniert? Mhm. Und das könnte man, sage ich mal, als impulsiv verstehen, wenn du dann in einer Krisensituation bist und du handelst dann auch instinktiv, du handelst, also wie geht man mit Unsicherheiten um?
Ja.
Aber das Entscheidende ist, in Krisensituationen überhaupt eine Entscheidung zu treffen, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, positiv zu bleiben und trotzdem aber im Vorfeld alles dafür tun, dass diese Krisensituationen, du darauf vorbereitet bist, mit Unsicherheit umzugehen.
Ja, macht Sinn. Also im Endeffekt auf lange Sicht alles strukturiert, aber dann in dem Moment Flexibilität ist da dann irgendwie das A und O. Die Möglichkeit, sich anzupassen.
Absolut, ja. Und natürlich Dinge, ich werde auch oft gefragt, was ist denn deine Definition von Abenteuer? Hm. Und ein Abenteuer für mich ist immer eine Reise ins Ungewisse. Also ein Abenteuer beginnt dort, wo ich nicht zu 100% weiß, was jetzt passiert. Bedeutet, ich habe jetzt vor anderthalb Jahren 120 Ironman-Distanzen hintereinander gemacht. Das war ein Riesenabenteuer, weil ich hatte keine Vorstellung gehabt, was mit meinem Körper und so weiter passiert. Ich habe eine Vorstellung gehabt, was ich dafür tun kann. Und trotzdem, natürlich habe ich nicht gewusst, was macht der Körper nach 50 Ironmans. Woher soll ich das wissen? Es hat doch keiner so etwas vorher gemacht. Ich weiß es nicht. Und daher ist es ein Abenteuer. Ja. Wenn ich jetzt 130 machen sollte, dann ist es nicht mehr so wirklich ein Abenteuer. Hm. Weil dann habe ich es bereits gemacht, dann ist, sage ich mal, dann weiß ich sehr, sehr gut, was vorher passiert. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Und das ist aber keine Impulsivität, sondern es ist so ein bisschen diese Grundhaltung. Es wird ja spannend, wenn ich nicht weiß, was passiert. Und das hat noch keiner gemacht. Das ist doch kein Grund dafür, dass es nicht geht, sondern das heißt einfach nur, es hat noch keiner gemacht. Es gibt im Extremsport und im Abenteuer immer diesen schönen Spruch, etwas ist unmöglich, solange bis einer kommt und es macht.
Ja.
Und das ist am Ende keine Impulsivität, sondern es ist einfach so, ja, dass man auf Unsicherheiten, auf es nicht zu wissen, darauf zuläuft und das umarmt und damit umgeht und daran wächst.
Ja, Ja, klingt auf jeden Fall ja total inspirierend irgendwie an der Stelle auch, so dieses offene Mindset während einer Belastung dann auch so zu haben. Aber bleiben wir gerne mal bei dieser Challenge 120. Wie du schon gesagt hast, extreme Belastung für den Körper und du wusstest auch nicht genau, was passiert. Gut, du wusstest aber, du würdest dich darauf vorbereiten, nehme ich an. Also ich gehe mal davon aus, dass du dich dafür lange auch körperlich vorbereitet hast. Kannst du uns da mal so ein bisschen Einblicke geben, wie dein Training dann so aussah? Also vorab eben?
Gerne. Also die Vorbereitung für Challenge 120 ging etwa 2 Jahre. Und nochmal, für die, die es nicht wissen, was es bedeutet, es sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radeln und der Marathon, 42 Kilometer Laufen. Und das jeden Tag, komme was wolle, für 120 Tage. Das heißt, es gab keinen Puffer, es gab nicht die Möglichkeit, mal 1 Kilometer weniger zu machen. Also das Projekt nicht geschafft. Und ich habe mir vor dem Projekt natürlich Gedanken gemacht, vor allem, was sind K.O.-Kriterien? Und beim Schwimmen und Radfahren habe ich ein sehr, sehr begrenztes Verletzungsrisiko. Die Verletzungen kommen beim Laufen, muss man ganz klar so sagen. Da ist die Belastung eine andere. Radfahren und Schwimmen entscheidet, wie schnell und wie frisch ich ins Laufen komme. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wie bereite ich mich auf so eine Belastung vor? Ich habe ziemlich genau ein Jahr vor dem Projekt eine Doppelquerung der USA gemacht. Also da bin ich dann von New York nach Los Angeles geradelt und bin dann in 100 Tagen wieder zurückgerannt. Das war im Schnitt ein bisschen mehr als ein Marathon, aber mit Anhänger im Schlepptau und 20 Kilo durch die Mojave-Wüste bei 50 Grad über die Rocky Mountains und so weiter. Also es war vom Verhältnis ein bisschen mehr als ein Marathon. Und da habe ich meinen Körper, sage ich mal, darauf vorbereitet, auf diese langen Distanzen. Also einfach auf den Kopf das Gefühl, naja, du machst jetzt praktisch einen Ultramarathon jeden Tag mit Gepäck unter schlechten, in Hitze, also jetzt nicht die idealen Voraussetzungen, Hitze und Berge. Also dann ist doch der Marathon am Ende, der ist doch gar nicht mehr so weit für den Kopf. Mhm. Und dass der Körper diese Distanzen reinbekommt. Danach habe ich etwa einen Monat lang Lockersport gemacht, um wieder zu regenerieren. Und dann war ich 5 Monate im Trainingslager, habe ich im Campervan in Spanien und Portugal gelebt und habe etwa 50 Stunden pro Woche trainiert. Das bedeutet, ich bin 6-mal die Woche schwimmen, radeln und laufen gewesen. Habe dann auch etwa 4 bis 5-mal die Woche Stabilitätstraining gemacht und Yoga. Das ist auch was ich ganz stark betonen möchte. Die Projekte sind möglich, auch aufgrund von ganz, ganz viel Stabilitätstraining, von Yoga, von Beweglichkeit, von Dehnen. Das ist was viele Läufer, Triathleten und Radler nicht genug machen. Und das ist auch extrem wichtig, dass man sich nicht verletzt. Also ich habe, wenn man das mal so jetzt, ich habe natürlich ein kleines bisschen Intervalle gemacht, aber ganz wenig. Vor allen Dingen habe ich viele Grundlageneinheiten gemacht, um mich an die Distanzen zu gewöhnen. Ich habe Stabilitätstraining gemacht und gedehnt und so weiter. Und habe dann vor dem Projekt, so 6 Wochen vorher, einen Test gemacht, wo ich praktisch 4 Langdistanzen gemacht habe, um einfach den Körper nochmal dran zu gewöhnen. Und das war, sage ich mal, so die körperliche Vorbereitung. Dazu natürlich muss die ganze Logistik muss trainiert sein, Training, also Ernährung vor allen Dingen. Ich habe 10.000 Kalorien am Tag gebraucht. Und das ist auch was, das funktioniert natürlich nur mit einem Plan, mit knallharter Disziplin auch beim Essen. Also ich habe alle 20 Minuten gegessen. Mhm. Und es gibt viele, die sich bei einem Marathon oder bei einer Langdistanz übergeben. Mhm. Und der Punkt ist auch hier, dieses ganze Projekt, das war von Tag 1 bis zu Tag 120 so ein Ritt auf der Rasierklinge, wo einfach kein Puffer ist, weil ich habe immer gerade so zwischen 6,5 und 7,5 Stunden geschlafen. Das ist bei der Belastung die Untergrenze dauerhaft. Okay. Das heißt, wenn ich mich an einem Tag um, sage ich mal, 2 bis 3 Stunden verspäte, dann schlafe ich nicht genug. Das heißt, ich bin am nächsten Tag müde, bin garantiert langsam, schlafe wieder wenig und ich bin sofort in einer Abwärtsspirale, aus der ich praktisch nicht mehr rauskommen kann.
Ja.
Also diese Möglichkeit, mich um 2 bis 3 Stunden zu verspäten, die hatte ich nicht. Und das bedeutet genauso auch, wenn ich beim Essen beispielsweise an einem Tag das Essen nicht vertrage oder nicht genug esse und habe ein Kaloriendefizit. Wenn ich jeden Tag 50 Gramm verliere, dann schaffe ich das Projekt nicht. Weil das bedeutet einfach, ich bin irgendwann zu dünn und habe nicht mehr die Energie. Und, ja. und das sind so Sachen, das habe ich alles trainiert, habe mich darauf vorbereitet. Also wirklich so jedes kleine Rädchen, wo kann man noch mal 30 extra Kalorien reinbekommen. Das sind diese Einzelheiten, die am Ende über Erfolg entscheiden.
Ja, und hattest du da jemanden an deiner Seite, der oder die geholfen hat, so einen Trainingsplan da zusammenzustellen und das alles gut zu tracken und irgendwie zu überwachen, um dann halt auch den Fortschritt irgendwie festzuhalten?
Ich hatte keinen Trainer, einfach aus dem Grund, muss ich sagen, ich habe mit meinen Rekordprojekten davor und also im Lauf durch die USA, im Lauf durch Mexiko, das Schwimmen, das Radeln, da habe ich viel, viel mehr Erfahrung für diese Ultralangdistanz als jetzt andere Menschen. Und muss man ganz klar sagen, also jetzt ein Trainer, der für einen Ironman-Sieg oder einen Marathonsieg trainiert, das sind absolute relevante Informationen und alles. Aber das ist wie wenn du einen Ironman und 120 miteinander vergleichst. Das ist wie wenn du einen 100-Meter-Trainer nimmst, um dich auf Marathon vorzubereiten. Es sind zwei andere Disziplinen. Und man muss auch ganz klar sagen, die Herausforderung bei 120 Ironmans hat, um ehrlich zu sein, relativ wenig mit einem Ironman zu tun. Es ist was komplett anderes. Du bist in anderen, komplett anderen Herzfrequenzbereichen unterwegs. Du brauchst das andere muskuläre Herausforderungen. Logistik ist alles anders. Und ich habe einen Ernährungsberater gehabt, der mir dabei geholfen hat. Ich habe einen Arzt gehabt, ich habe einen Physio gehabt und ich habe mich natürlich auch mit Trainern und so ausgetauscht. Aber am Ende habe ich selber getestet und für mich entschieden, was richtig ist.
Crazy. Also auch noch, ja, so vom Anfang an so ein bisschen auf eigene Faust sich das erarbeitet. Ist natürlich spannend, aber du hast recht, natürlich kennst du deinen Körper anders, wenn du halt schon solche Extremleistungen durchgemacht hast. Und finde mal einen Trainer oder eine Trainerin, die darauf spezialisiert ist, auf etwas, was vorher noch nie jemand gemacht hat. Aber trotzdem Chapeau, dass du das dann irgendwie auch so konsequent durchgehalten hast, weil scheinbar brauchte es dann ja auch nicht irgendjemanden im Hintergrund, der dich da irgendwie navigiert hat, ne?
Also ich habe natürlich während dem Projekt viele Leute im Hintergrund gehabt.
Ja, klar.
Ohne Crew. In der Vorbereitung nicht. In der Vorbereitung war ich mein eigener Trainer und während dem Projekt wurde mir natürlich alles abgenommen. Ich habe mich auf eine Aufgabe konzentriert, heute die Ironman-Distanz zu machen. Und hatte ein Team mit meinem Vater als Teamchef. Ich hatte einen Arzt, einen Physio, ich hatte einen Content-Chef. Da war alles mit dabei. Und das ist auch spannend, also gerade auch aus medizinischer Sicht. Ich wurde von einem Sportmediziner, dem Bernd Langenstein, vom Uniklinikum in Nürnberg betreut. Und auch hier aus medizinischer Sicht, es gab keinerlei Vergleichswerte. Also es gab keine Studien, die besagen, was passiert mit dem Körper nach 50, nach 80 Ironmans. Also es gab auch vor dem Projekt Sportmediziner und es ging auch ein bisschen durch die Medien, dass das Projekt nicht möglich ist oder ich mich einfach verletze. Aber basierend auf was? Es hat doch keiner sowas unter Laborbedingungen gemacht. Und das Schöne ist, ich habe ja 120 Mal die Challenge Rotstrecke gemacht bei Nürnberg. Das ist jeden Tag dieselbe Strecke mit Blutwerten und alles am Abend. Also es ist sehr, sehr nahe dran an Laborbedingungen.
Ja.
Und auch mit meinem Team, das war so, mein Arzt, mein Physio haben natürlich Dinge, wenn wir an den Blutwerten gesehen haben, dass mein Eisen runtergeht oder ich ein bisschen Organfett verliere oder so, dann haben wir über die Ernährung natürlich sofort gegengesteuert. Das sind so Dinge, wo mein Team natürlich dann sofort gesagt hat, okay Jonas, deine Eisenwerte sind ein bisschen niedrig, jetzt gibt es in der Ernährung mehr rote Beete und Cashewnüsse und so Sachen. Oder dass man bei Organfett dann einfach Avocado und Butter und so weiter hinzufügt. Also es sind Sachen, die mein Team gemacht hat, klar. Mhm. Aber am Ende war es trotzdem vor allem auch mein Körpergefühl, meine Erfahrung, dass der Körper sich anpasst.
Mhm. Ja, das sprichst du gerade an, also auch so gerade das Thema Schmerz vielleicht. Das ist ja dann, wenn du sagst, du hast im Endeffekt, hättest den Schlussstrich gezogen und nicht irgendwie das, der Arzt oder den Physio, sondern wirklich, das kommt dann von dir so. Du sagst, wann ist vorbei und wann mache ich weiter. Wie hast du dir vorab festgelegt, wann du abbrechen würdest? Hattest du da oder hast du dir irgendwie weiß ich nicht, habt ihr euch da dann doch irgendwie nach Blutwerten gerichtet, wenn die so und so aussehen würden, dann müsstest du abbrechen oder wenn ich gar nicht mehr laufen kann, dann muss ich abbrechen. Wie hast du das vorab? Hast du dir vorab darüber Gedanken gemacht? Ich nehme mal an schon.
Also ich und mein Team haben nie daran gezweifelt, dass ich das schaffe. Mhm. Also auch in den größten Krisensituationen waren wir immer sicher, es geht weiter. Und trotzdem sprichst du natürlich im Vorfeld über jedes mögliche Szenario. Und das ist auch absolut wichtig. Ich bin in einem Tunnel bei so einem Projekt. Wenn man es jetzt mal auf den Bergsport überträgt, warum gibt es so viele tödliche Unfälle? Das liegt auch daran, du bist 200 Meter unterm Gipfel, ein Wetterumschwung kommt und der Gipfeldrang ist zu groß. Ein Wetterumschwung bedeutet umdrehen, ist ganz einfach. Also was macht man, wenn man vernünftig ist? Man setzt sich vorher Regeln und einen Plan, auf den man dann zurückfallen kann. Und um einfach so dieses stell dir vor, ich habe an Tag 100, 120, wache ich mit Fieber auf.
Ja.
Natürlich will ich Tag 100, ich habe jetzt 119 Ironmans gemacht, natürlich will ich den 120. machen. Und trotzdem weiß ich aber, mit Fieber riskiere ich eine Herzmuskelentzündung. Und daher haben wir vorher als Team gesagt, wenn mein Arzt oder mein Physio oder ich der Meinung bin, dass ich bleibende Schäden riskiere, ist Stopp und es gibt keine Diskussion. Und das sind dann so Sachen, auch für meinen Arzt war das natürlich ein Thema, wo er, ich habe natürlich Blutwerte gehabt, die hat er so auch noch nie gesehen, was hier passiert und so weiter. Aber es gibt natürlich trotzdem einfach Warnsignale. Also es ist jetzt so, wenn man sich in Bereiche begibt, die kritisch sind. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine leichte Erkältung. Da ist abends immer mein Arzt gekommen und hat mich untersucht, hat Fieber gemessen und es war vollkommen klar, wenn ich Fieber entwickle, ist das Projekt vorbei und da gibt es auch keinerlei Diskussionen. Also das ist wichtig, dass man sich vorher Regeln setzt, die nicht verhandelbar sind, weil du bist bei einem Projekt, wo du dich 2 Jahre darauf vorbereitet hast, alle Emotionen dabei, da bist du in einem Tunnel und das ist praktisch auch Selbstschutz, sich da vorher Regeln aufzusetzen.
Ja, dieser Tunnel, den finde ich ja auch total spannend. Heißt das, wenn du krasse Schmerzen hattest oder noch schlimmere gehabt hättest, du hättest trotzdem nicht abgebrochen? Also du weißt, dass du einfach vom Kopf her dann so sehr drin gewesen wärst, dass du die Schmerzen dann nicht mehr spürst? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil jeder, der vielleicht schon auch mal einen Marathon gelaufen ist, wo es dann irgendwann echt gezwackt hat, der hat vielleicht sogar ans Abbrechen schon gedacht, hat es dann vielleicht doch durchgezogen, vielleicht auch nicht, ne? Ist ja auch dann, no shame in that. Aber wie gehst du dann mit Schmerzen um währenddessen?
Also ich weiß von allen meinen Projekten, dass es diese Adaptionsphase gibt. Und man muss sich auch ganz, ganz klar unterscheiden, machst du was all out oder machst du es im Grundlagenbereich? Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wenn du einen Marathon all out durchballerst, dann das ist was anderes, als wenn du, sage ich mal, mit einem Puls von 110 läufst und am nächsten Tag wieder. Ich weiß von meinen Projekten, dass es von Tag 1, sage ich mal, erstmal jeden Tag ein bisschen runtergeht. Und irgendwann kommt der Tag, wo der Körper sich anpasst und es wieder ein bisschen besser wird. Das ist, je nachdem, wie gut du trainiert bist, kommt es ein bisschen früher oder ein bisschen später. Bei mir war das bei den 120 Langdistanzen, ich würde sagen, die ersten 3 waren relativ locker. Tag 4, Tag 5, Tag 6, da denkt der ganze Körper nur, was tust du mir hier an? Und dann irgendwann so an Tag 9, Tag 10 wurde es besser.
Okay.
Und mit besser meine ich nicht, dass es jetzt locker war. Ich hatte bei den 120 Tagen definitiv Tage dabei, die haben sich angefühlt wie lange Trainingstage, aber jetzt ohne irgendwelche besonderen Schmerzen oder irgendwas. Ich war halt lange unterwegs. Aber trotzdem ist die Belastung so groß, dass alle paar Tage wieder irgendwas kommt, definitiv. Und das Entscheidende ist zu wissen, sind das Schmerzen, wo ich mich jetzt durchkämpfe und der Körper, der passt sich an, was ganz oft gerade muskuläre Dinge sind? Oder ist es jetzt etwas, wo man was riskiert? Und ich sag's mal so, ich bin beispielsweise an Tag 54, habe ich einen Hexenschuss gehabt morgens.
Ja.
Das ist unglaublich schmerzhaft.
Ja.
Und trotzdem riskiere ich jetzt nicht, dass ich etwas kaputt mache. Ja. Das heißt, ich kämpfe mich da durch und dann wird es auch wieder besser.
Ja.
Was anderes ist jetzt beispielsweise bei einer Knieverletzung. Eine Knieverletzung ist was, ich habe zweimal ein bisschen Flüssigkeit im Knie gehabt, mein Physio hat mich da behandelt und es war aber auch klar, wenn das nicht weggeht in ein paar Tage, dann, also ich werde jetzt nicht 100 Tage mit einer Knieverletzung laufen. Also das ist was, wo man ein bisschen unterscheiden muss, was ist es. Grundsätzlich bin ich auch ein absoluter Gegner von Schmerzmitteln. Einfach aus dem Grund, man macht es nicht und schon gar nicht dauerhaft. Und ich möchte ja auch fühlen, was habe ich. Und wenn ich jetzt unter Schmerzmittel stehe und mach Ironmans hintereinander, dann merke ich ja gar nicht, wo ist eigentlich das Problem, was zwickt. Und das ist, muss ich sagen, ziemlich, ziemlich gefährlich.
Ja, ich finde es gut, dass du dich da an der Stelle auch dagegen aussprichst, weil wir wissen, leider ist es trotzdem im Ausdauersport nicht unverbreitet, dass Leute auf Schmerzmitteln dann durchziehen, weil sie halt auch vielleicht diesen starken Willen haben, aber dann auf Kosten des Körpers, weil, wie du sagst, wenn man nicht weiß, wie es dem Körper geht, keine gute Idee, dann weiterzumachen, ja. Ja, du hast ja auch die 10.000 Kalorien angesprochen, die du jeden Tag verbrannt hast. Lass uns gerne auch noch mal ein bisschen auf die Verpflegung gucken, weil das natürlich erstmal wie eine Wahnsinnszahl klingt. Du hast gesagt, du hast alle 20 Minuten gegessen, dann schon auch im Training dich lange darauf vorbereitet. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hat sich denn vielleicht auch Magen-Darm-Trakt da dran gewöhnt? Das ist ja auch erstmal eine total neue Belastung, so wie der ganze Rest auch, ne?
Absolut. Also es funktioniert natürlich mit viel Flüssignahrung. Und das Entscheidende ist, sind kleine Portionen, aber alle 20 Minuten. Und ich habe das so gemacht, ich habe beim morgens ein Müsli gegessen, dann beim Schwimmen Flüssignahrung, also so ein Kohlenhydratgetränk, dann nochmal ein Müsli danach und Cappuccino. Beim Radfahren war so der Punkt, wo ich auf feste Nahrung umgestiegen bin, also Riegel plus Bananen und ich habe auch einen Aufsatz gehabt für mein Fahrrad, wo ich am Anstieg auf dem Fahrrad Nudeln essen konnte. Und beim Laufen weiß ich, das ist die größte Belastung für den Magen. Es ist auch am Ende des Tages. Da bin ich dann komplett auf Gels und Kohlenhydratgetränke umgestiegen. Und abends dann natürlich ein Proteinshake, Pasta oder solche Sachen, ein paar Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, und um da wieder aufzufüllen. Und das Ganze habe ich auch, also es sind Unmengen. Ich habe da auf meinem YouTube-Kanal ein Video von, wo mir das so gezeigt wird, diese Berge an Sportnahrung. Das ist was, also da habe ich in der Woche einen Jahresvorrat gegessen. Und das ist was man trainieren muss. Ich habe mich tatsächlich auch in der Vorbereitung in Spanien und Portugal darauf vorbereitet, also auch original das gegessen. Da habe ich mich auch einmal richtig übel mir den Magen verdorben. Und habe dann einfach auch so gemerkt, okay, das ist jetzt was ich nicht vertragen habe. Da muss man ein bisschen nachsteuern. Also es ist auch, sage ich mal, so das Takeaway, was ich jedem empfehlen kann, der einen Ultramarathon läuft oder auch seinen ersten Marathon selbst da auf jeden Fall. Die Ernährung, die man im Wettkampf nehmen möchte, unbedingt testen. Und damit meine ich auch den Anbieter. Also wenn jetzt, wer auch immer jetzt der Gel-Sponsor des Wettkampfs ist, sollte man genau diese Gels vorher mal im Training probieren, dass man sie auch verträgt.
Ja, auf jeden Fall. Aber du hattest dann nicht irgendwie, also ich meine, nach 120 Tagen Sportnahrung und auch diesen Gels, ne? Ich glaube, also das kann man ja gar nicht vorstellen. Wie würde es sich anfühlen, 120 Tage lang Laufgels in sich reinzuschaufeln? Du hattest danach jetzt auch nicht irgendwie negative, also irgendwelche Effekte davon, Magen, Darmtechnisch, weil man weiß ja, so auf Dauer ist es jetzt eigentlich auch nicht die beste Ernährung, quasi Wettkampfernährung zu sich zu nehmen.
Definitiv. Also ich war, da geht es nicht nur um den Magen-Darm-Trakt, sondern es geht auch um die Zähne, ist ein ganz wichtiger Punkt, der wird oft unterschätzt. Ich war 2 Tage vor dem Projekt nochmal zur professionellen Zahnreinigung und am Tag danach. Genau, meinen Zähnen geht's gut. Das ist aber was ich jedem auch ganz klar sagen möchte. Wer viele Gels isst, das ist Zucker. Unbedingt regelmäßig zur Zahnreinigung gehen und das ernst nehmen. Ja. Und ansonsten, bei mir waren natürlich alle Organe und so die haben halt das Vierfache von dem umgesetzt, was sie so normalerweise machen. Und waren vor allen Dingen in der Dauerbelastung. Und auch hier ganz, ganz wichtig ist das Abtrainieren. Also ich sage immer, dem Körper eine sanfte Landung zu geben. Und das bedeutet mit dem Herz, das weiß jeder, dass ein Sportlerherz ein bisschen größer ist. Und wenn du jetzt immer ganz, ganz viel Sport machst und dann plötzlich gar keinen mehr, das ist massiv ungesund. Also auch da runter trainieren. Ich habe nach dem Projekt 40 Stunden pro Woche trainiert, nur um wieder abzutrainieren. Und genauso habe ich aber auch den Magen und die Organe und alles, also das Thema Essen, da habe ich keine Vollbremsung gemacht. Also ich habe auch die Wochen danach jetzt keine 20 Gels mehr am Tag gegessen, aber ich habe noch Gels gegessen. Also ich habe auch hier dem Körper, ich wollte ihm keinen Schock geben, sondern ich wollte den Körper wieder runter trainieren. Und da habe ich jetzt überhaupt keine negativen Schäden oder irgendwas davon getragen. Also ich wurde auch im Nachgang sehr, sehr gut untersucht. Spannend ist aber, wie lange die Regeneration von so einem Projekt dauert. Also ich habe, muss ich sagen, schon etwa ein Jahr gebraucht, bis auch wieder so die Schnelligkeit und die Kraft wieder zurückgekommen sind.
Oh ja, ein Jahr ist ganz schön lang. Aber genau, lass uns gerne auch über Regeneration sprechen, sowohl währenddessen als auch danach. Du meintest jetzt, Schlaf war natürlich für dich ganz wichtig, dass du da die Schlafzeiten einhältst. Dann natürlich, was die Ernährung angeht, das ist ja auch ein Regenerationstool für uns. Hattest du sonst noch irgendwelche Tools an der Hand, die dich da irgendwie durchgebracht haben oder die du dann auch im Nachhinein verwendet hast, um schneller wieder fit zu werden?
Ja, also ich fange mal an mit, was ich während dem Projekt gemacht habe. Und das muss man auch ganz klar sagen, ich habe das natürlich nicht irgendwie in 9 oder 10 Stunden gemacht, wie jetzt, wenn ich jetzt einen machen würde, sondern ich habe im Schnitt inklusive einer Mittagspause und den Wechseln und so weiter 14 Stunden Sport am Tag gemacht, also als Bruttozeit. Netto waren irgendwie knapp über 12 im Schnitt. Und das bedeutet, dann gibt es auch ein Physio, dann gibt es das Essen und so weiter. Das heißt, ich bin gerade so auf meine 6,5 bis 7,5 Stunden Sport Schlaf gekommen. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, sofort einzuschlafen, gut zu schlafen und diese begrenzte Regeneration von 10 Stunden insgesamt gut hinzubekommen. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man bei der Regeneration richtig machen kann. Wenn ich eins rauswähle, was das für mich Wichtigste ist, ist der Schlaf. Der Schlaf ist nicht ersetzbar. Und da geht es auch nicht unbedingt um die Dauer ist wichtig, aber noch viel, viel wichtiger ist die Qualität des Schlafs. Und da kann man viele Dinge richtig machen. Es beginnt damit, also manche Dinge mache ich automatisch richtig, was halt bedeutet, morgens, wenn man aufsteht, direkt Tageslicht haben, damit sich der Körper, wir haben ja diese innere Uhr, damit die versteht, jetzt ist Tag, jetzt ist Nacht. Abends vorm Schlafen gehen natürlich kein Bildschirm, kein grelles Licht, generell kein Licht, was von oben kommt. Auch ganz, ganz wichtig, nichts, was einen beschäftigt. Also wir denken ja immer. Und das Entscheidende ist, wir können nicht denken. Und das Entscheidende ist, du möchtest abends im Schlaf einfach nichts haben, was dich beschäftigt. Das heißt, wir hatten als Team die Regel, wenn es mal ein schwieriges Gespräch gibt, irgendwas, was mich beschäftigen kann, dann machen wir das in der Mittagspause. Auf keinen Fall abends vorm Schlafen gehen, damit ich einfach nicht Dinge mit in den Schlaf nehme.
Ja.
Und dann, das Bett ist zum Schlafen da, also auch hier die Assoziationen, dass man so eine Abendroutine hat. Also ich würde niemals jetzt im Bett an mein Handy gehen oder irgendwas, oder weil dass der Körper einfach versteht, okay, jetzt geht's ins Bett, jetzt ist Schlafenszeit. Dann kann man natürlich mit Hitze und mit Wärme arbeiten. Es gibt auch verschiedene Lebensmittel. Es müssen jetzt auch keine Nahrungsergänzungsmittel sein. Eine Kiwi zum Beispiel hilft beim Einschlafen. Da ist ein Stoff drin. Also da gibt es viele Dinge, aber da könnte man jetzt einen eigenen Podcast drüber machen. Das ist ein sehr großes Thema. Ich möchte einfach zusammenfassen, das Thema Schlaf ist, da würde ich mich sehr, sehr stark mit beschäftigen. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man richtig machen kann.
Ja.
Dann Ernährung. Da geht es einfach darum, die richtigen Dinge aufzufüllen. Das heißt, natürlich, man braucht seine Kohlenhydrate und Proteine. Mit Nahrungsergänzungsmitteln gibt es ein paar Dinge. Also ich nehme grundsätzlich Magnesium vom Einschlafen. Proteine sind ganz, ganz wichtig. Dann hatte ich auch so ein Vitaminpräparat, dass ich nicht krank werde. Und Omega-3 ist etwas, was ich immer supplementiere, was auch für die Regeneration wichtig ist. Und es gibt so ein paar entzündungshemmende Lebensmittel, zum Beispiel Kurkuma gehört da dazu. Auch Ananas ist was wo das drin ist. Rote Beete ist auch so ein bisschen Superfood. Also da gibt es ein paar Sachen, die helfen. Und wichtig ist natürlich auch, wann man etwas nimmt. Ein klassisches Beispiel wäre der Blutzucker. Also Blutzucker möchtest du auch nicht vom Schlafen hochgehen. Generell möchte man beim Blutzucker keine solchen großen Ausschläge haben. Und das bedeutet, also generell bei so einem Projekt habe ich natürlich viel Zucker. Mhm. Da ist ein wichtiger Punkt, am besten kommt der Zucker immer nach etwas anderem. Also das klassische Beispiel ist, wenn du morgens einen Orangensaft trinkst, dann trink den bitte nicht vor dem Frühstück, sondern nach dem Frühstück, dann hast du keinen so einen Ausschlag am Blutzucker. Und das ist auch was, wenn du abends deinen Blutzucker vom Schlafen hochjagst, dann ist das alles andere als positiv für deinen Schlaf und deine Regeneration. Ansonsten hatte ich noch Dinge, natürlich ein Physio. Ganz spannend ist auch, ich habe mit Eisbein gearbeitet. Das ist praktisch wie ein Eisbad, aber eben nur für die Füße oder für die Beine. Also Kühlung direkt nach dem Sport hilft auch, um zum einen die Regeneration anzukurbeln und ist natürlich auch entzündungshemmend. Mhm. Ja. Also es sind so ein paar Sachen, die man machen kann. Ja,
ja, da hast du ja schon einige Tipps rausgehauen, die man theoretisch auch im Hobbysport benutzen kann. Gerade auch mit dem Schlaf, da bist du ja wirklich sehr informiert. Da kann man sich sicherlich auch den einen oder anderen disziplinierten Tipp mitnehmen. Also ich glaube, einige Fehler macht man dann im Alltag irgendwie doch mit dem Handy im Bett und so. Also danke an der Stelle nochmal für den Appell. okay, das war so die Regeneration. Wir haben quasi die Hardware geklärt. Jetzt interessiert mich natürlich auch noch zum Schluss irgendwie die Software. Wir haben darüber geredet, mentale Stärke ist da irgendwie das A und O. Hast du die einfach intrinsisch? Hast du die irgendwie trainiert? Was waren so deine Strategien in so harten mentalen Momenten, um durchzuhalten?
Ja, also ich sage ganz klar, mentale Stärke ist trainierbar. Das ist nicht angeboren. Wir haben vielleicht eine Grundvoraussetzung, aber die mentale Stärke, die ich heute habe, die kommt von dem, wie ich aufgewachsen bin. Die kommt davon, von dem, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Die kommt von dem, was ich gestern gemacht habe. Und der beste Zeitpunkt, um mentale Stärke zu entwickeln und damit zu beginnen, der ist immer genau jetzt. Und ich sage immer, mentale Stärke hat noch niemand auf dem Sofa entwickelt. Was ich damit sagen möchte, ist, die mentale Stärke kommt davon, indem wir es uns nicht einfach machen, indem wir auf Herausforderungen zulaufen, weil daran wachsen wir. Wir lernen, mit Rückschlägen umzugehen und es geht irgendwie weiter. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe eine Lebensmittelvergiftung in der Sahara gehabt und bin trotzdem 200 Kilometer am Tag geradelt. Und das sind ja Dinge, wo man dann lernt, okay, da kommt eine Krisensituation und es geht trotzdem weiter. Man lernt, sich durchzukämpfen. Also das ist was, aus der Komfortzone rauszukommen, das ist der für mich allergrößte Tipp, um mentale Stärke zu entwickeln. Und dann hat ganz, ganz viel das auch zu tun mit einer positiven Grundhaltung. Also keine Naivität, sondern ein gesunder Optimismus. Und das beginnt mit der Sprache, mit der Denkweise, keinen Konjunktiv zu verwenden. Also im Deutschen haben wir beispielsweise auch dieses Wort eigentlich. Ganz, ganz fürchterlich, weil eigentlich macht in 99% der Fälle, wo es angewendet wird, nichts anderes als das eigene Argument zu schwächen. Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied, wenn du dir selber sagst, ich laufe jetzt einen Marathon, ich schaffe das. Oder eigentlich könnte ich das schaffen. Da kann dein Unterbewusstsein schon die Ausrede parat legen. Und das kann man trainieren, indem man zum Beispiel darauf achtet, indem man mal sein Umfeld fragt und darum bittet, liebe Freunde, liebe Familie, bitte korrigiert mich, wenn ich eigentlich oder wenn ich den Konjunktiv verwende. Also das ist ein gesundes Selbstvertrauen. Ja. Und ganz, ganz wichtig natürlich auch das Umfeld. Also ein Umfeld zu haben, was auch positiv ist. Weil, also stell dir vor, ich hab einen Hexenschuss und wach auf und heute kommt ein Ironman. Und dann sagt jemand aus meinem Team, hey Jonas, du hast jetzt einen Hexenschuss, wie soll denn das hier weitergehen? Also mit einem Hexenschuss kannst du heute keine Langdistanz machen. Das funktioniert natürlich nicht. In meinem Team sind Leute, die dann sagen, ja, Jonas, das ja, ist jetzt ein Hexenschuss, komm, ich mach dir was Feines zum Essen und kann ich hier irgendwo dich mal kurz massieren und übrigens heute ist Rückenwind und tolles Wetter und okay. Dein Physio kommt bestimmt heute Abend und macht es wieder gerade und morgen wird's besser.
Ja.
Also ein Umfeld haben, die positiv sind und das ist unglaublich wichtig.
Ja, spannend. Das war auf jeden Fall auch ein Tipp, den man sich natürlich auch zu Herzen nehmen kann. So dieses, unsere Sprache macht ganz viel, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. So wie man mit sich selber redet, macht auch viel aus. Bist du dann in solchen Momenten, weil du meintest positiv, auch jemand, der dann eher zu gut sich selber zuredet? Es gibt ja auch Leute, die darauf schwören, sich dann eher so zu pushen mit vielleicht auch eher so harter Redensweise. Aber du springst dann zum Beispiel gut darauf an, wenn du einfach optimistisch dranbleibst, oder?
Ich bin überhaupt kein Fan von der harten Redensweise. Ich habe zum Beispiel auch den Marathon immer ein Läufchen genannt. Mhm. Und das haben manche Leute auch, also die meisten Leute haben es total gefeiert. Es gibt ein paar Leute, die das falsch verstanden haben. Das schmälert nicht die Leistung von einem Marathon. Es sind immer noch 42 Kilometer und das ist eine tolle Leistung, außer Frage. Wenn ich das ein Läufchen nenne, dann klingt es für mich aber nicht mehr so weit.
Ja, verstehe ich voll.
Und das ist auch so, und das ist einfach eine lockere Umgehensweise mit dem Ganzen. Wenn ich morgens aufwache und mir geht schlecht und ich sage mir und mein Team spricht von, oh, jetzt kommt ein voller Ironman und auch der Marathon hinten raus und weißt eigentlich, wie weit es ist, das baue ich mir ja so im Kopf auf. Und wenn wir das mit einer gewissen Leichtigkeit da rangehen und sagen, ja, jetzt gehen wir ein bisschen schwimmen, dann gehen wir radeln, dann kommt noch ein Läufchen, das klingt schon nicht mehr so weit und das ist, wie ich damit umgehe. Also ich bin ein absoluter Fan von Leichtigkeit.
Ja, richtig toller Tipp an der Stelle. Hast du da vielleicht noch irgendwelche Ratschläge, die du uns HobbyläuferInnen so mitgeben würdest? Du hast halt so viel gelernt in all der Zeit. Natürlich, das kann man alles gar nicht in einer Folge zusammenfassen, aber vielleicht hast du ja trotzdem so die eine oder andere Sache, die du irgendwie weitergeben möchtest.
Ja, ich gebe gerne noch einen letzten Tipp, der aber unglaublich wichtig ist und das ist das Thema Gewohnheiten. Also der Disziplin ist unglaublich wichtig. Es geht um Konsistenz, um langfristig dahin zu kommen, wo ich jetzt heute bin. Und es wird aber oft falsch verstanden, dass der disziplinierteste Mensch derjenige ist, der immer seinen inneren Schweinehund überwindet. Der disziplinierteste Mensch am Ende, also wenn wir darüber reden, ein diszipliniertes Outcome zu haben, ein diszipliniertes Ergebnis, ist derjenige, der den inneren Schweinehund zähmt, indem er Gewohnheiten schafft, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Und jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Wenn du morgens vor der Arbeit im Winter in Deutschland laufen gehen möchtest, hat es vielleicht Minusgrade, vielleicht schneit es, vielleicht ist Regen und kalt, es ist dunkel. Also es sind ungemütliche Bedingungen draußen. Und du wachst morgens auf, du gehst erstmal in deine normale Kleidung, gehst in die Küche, machst dir deinen Kaffee und guckst aus dem Fenster, oh, es ist ungemütlich, jetzt musst du zurück ins Schlafzimmer, musst deine Sportsachen aus dem Schrank holen und musst sie anziehen und dann rausgehen. Das kostet Überwindung. Der clevere Mensch sucht am Vorabend bereits seine Laufsachen raus, legt sie sich auf den Stuhl direkt vors Bett, steht morgens auf und geht direkt in die Laufsachen rein. Und dann ist er auch schon umgezogen und jetzt zieht man sich ja nicht wieder aus, oder? Jetzt hat man seine Sportsachen schon an. Ja. Das heißt, was ich sagen möchte damit ist, jetzt braucht man weniger Überwindungskraft, um dasselbe Ergebnis, ich gehe laufen, zu erreichen. Und das kann man ja auf alles übertragen. Man kann es auch positiv belegen. Bedeutet, wer gerne Schokolade isst und weiß, er sollte mehr laufen gehen. Und warum belegt man das Ganze nicht positiv und macht mit sich die Regel, ab sofort esse ich nur noch Schokolade nach einem Lauf. Und zwar gibt es nach jedem Lauf ein Rippchen Schokolade. Und das ist dann irgendwann ist der Lauf positiv belegt und man fängt schon an zu sabbern, wenn man sich die Schuhe anzieht,
weil
man sich auf die Schokolade freut. Ja. Und das sind so Dinge, die am Ende eine unglaubliche Wirkung hat, weil mentale Stärke wird oft mit ständiger Überwindung gleichgesetzt. Und das ist es am Ende nicht. Das ist, natürlich braucht man manchmal diese Willensstärke und diese Überwindung. Aber vor allen Dingen geht es auch darum, sich im Leben Systeme zu schaffen, die einem das Ganze einfacher machen. Und da geht es darum, zum einen die positiven Dinge, also die die Routinen, die man haben möchte, sich positiv anzulegen. Und genauso geht es auch darum, negative Dinge schwerer zu machen. Beispielsweise, wir hatten es gerade das Thema Schlaf. Also wir wissen alle, dass wir abends nicht mehr ans Handy gehen sollten. Naja, wenn das Handy jetzt auf dem Nachttisch liegt, das kostet Überwindung, da nicht nochmal drauf zu gucken.
Ja.
Warum macht man nicht einfach mit sich die Regel, um 20 Uhr tut man das Handy in eine Schublade oder in eine Jackentasche, wo es nicht sichtbar ist. Ja. Und wenn du nicht mehr an deinem Handy vorbeigehst, brauchst du viel, viel weniger Willenskraft, als wenn du am Abend da noch fünfmal vorbeigehst und kurz drauf gucken möchtest.
Voll.
Ja, und das sind so Dinge, da hat jeder in seinem Leben garantiert einige Dinge, wie man entweder diese positiven Gewohnheiten einfacher machen kann oder die negativen Gewohnheiten schwerer machen kann.
Ja.
Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Total. Ja, super, super guter Praxistipp an der Stelle. Sehr, sehr starkes Schlusswort natürlich. Jonas, besten Dank für deine Zeit und natürlich, dass du mich heute auch so ein bisschen hinter die Abenteuerfassade hast blicken lassen. Ich wünsche natürlich im Namen der Community alles, alles Gute bei deinem nächsten Abenteuer. Das wird ja jetzt bald veröffentlicht, worum es gehen wird. Wir sind sicherlich alle schon ganz, ganz gespannt und wollen natürlich deinen Weg weiter verfolgen. Ich werde es auf jeden Fall tun. Deshalb verrat doch gerne mal unseren Hörern, wo sie das tun können. Also ja, wo kann man deinen Weg verfolgen? Wo kann man vielleicht auch schon ein bisschen was über deinen Werdegang lesen, wenn man dich noch nicht so gut kennt? Hau gerne mal raus.
Sehr gerne. Also mein Hauptkanal auf Social Media ist Instagram. Jonas Deichmann findet man ganz einfach. Ansonsten bin ich natürlich auch auf YouTube und auf LinkedIn und auf Facebook aktiv. Und dann habe ich mehrere Bücher geschrieben. Empfehlen würde ich vor allen Dingen, weil ich es kann. Das ist das Buch von meinen 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen. Dann gibt es auch noch Das Limit bin nur ich. Das ist das Buch über meinen Triathlon einmal rund um die Welt. Und es gibt auch eine Netflix-Doku, auch um den Triathlon um die Welt. Auch absolut empfehlenswert. Und dann halte ich natürlich auch Vorträge und bin in vielen Podcasts. Und ja, mein neues Projekt gebe ich jetzt nächste Woche bekannt. Wird wieder ein ganz, ganz großes Abenteuer.
Cool, ja, da freuen wir uns, glaube ich, alle schon drauf. Ja, perfekt. Dann kommen all diese Links wie immer in die Folgenbeschreibung dieser Folge. Also Leute, schaut da gerne mal vorbei, guckt gerne mal die Doku und lest in die Bücher rein. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Jonas ist ein ganz spannender Mensch und sehr inspirierend. Deshalb holt euch doch die Tipps ab, die man ja da so abgreifen kann vom Profi. Und damit sind wir raus für heute. Danke fürs Zuhören. Lasst gerne Liebe da, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr uns supporten wollt. Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.